Ich übernehme. Ja, also das eine Prozent, ein Einblick in die Welt des einen Prozent der reichsten Menschen. Aber ja, wir kommen nun zu den 99% und die eben tatsächlich etwas weniger als die verbleibende Hälfte des weltweiten Wohlstands besitzen. Ja, obwohl die Armutsreduktion laut der Weltbank tatsächlich erfolgreich war, wie ich das vorhin schon sagte, nimmt die soziale Ungleichheit weltweit zu. Und besondere Aufmerksamkeit bei der Analyse dieser Ungleichheit erfährt regelmäßig der im Januar in diesem Jahr erschienene Oxfam-Bericht, der eben tatsächlich auch mit einem wirklich sehr markanten Wert wieder einmal dargelegt hat, wie krass eigentlich dieses Ausmaß ist, demzufolge eben die 8 reichsten Menschen, man kann hier sagen Männer, ja, tatsächlich aktuell genauso viel Vermögen besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Das heißt, wie lässt sich eigentlich dieser Umstand erklären oder deuten? Auch interessant, wie sind die Reaktionen vielleicht auf diese Veröffentlichung? Wie, ja, also wie, welche Debatten werden dadurch vielleicht auch angeregt? Und um dieser Frage vielleicht ein bisschen näher zu kommen, freue ich mich sehr, dass wir heute Ellen Ehmke, Ungleichheitsanalystin bei Oxfam Deutschland, zu Gast haben, dass sie unserer Einladung gefolgt ist, diesen Abend hier zu eröffnen und einen Vortrag eben zu Hintergründen und eben der Entwicklung sozialer Ungleichheit zu halten. Bevor ich an dich übergebe, würde ich kurz was zu deiner Person sagen. Ellen Ehmke arbeitet in Berlin und hat dort Politikwissenschaften studiert und zudem in Istanbul und hat für nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen Jugend und Bildung gearbeitet. Sie war freiberuflich unter anderem für die ILO, also die Internationale Arbeitsorganisation, tätig. 2016 hat sie ihre Dissertation zu wohlfahrtsstaatlichen Politiken in Ländern des globalen Südens, am Beispiel Indiens, abgeschlossen. Heute arbeitet sie für Oxfam Deutschland als Analystin zum Thema soziale Ungleichheit und ihr wissenschaftliches und politisches Interesse gilt den Themen Ungleichheit, Wohlfahrt und Arbeit, soziale Sicherung in globaler Perspektive. Ich übergebe an dich und freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank.
Ja, auch von mir erst nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und finde es auch einen ganz tollen Ort und habe sozusagen auch bei der Recherche, soll ich die Einladung annehmen oder nicht, und habe mir dann ein bisschen angeguckt, was das Umundu-Festival in den letzten Jahren gemacht hat, und war dann schnell überzeugt, dass ich gerne heute Abend hier bin und freue mich auch eben über die Wahl des Themas. Ich habe im Zug nochmal gemerkt, dass das Thema nicht nur Armut und Reichtum ist, sondern auch die geteilte Welt da genannt wird. Und ich hoffe, dass ich in meinem Vortrag nicht nur über das Teilende, sondern auch über die Trennung Überwindende ein bisschen was sagen kann. Und eine Erkenntnis oder ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist und auch für Oxfam als Organisation, ist, dass nachhaltige Entwicklung eben auch hier anfängt. Das ist einer der Gründe, warum wir uns auch mit Ungleichheit beschäftigen. Oxfam wurde ursprünglich im Zweiten Weltkrieg gegründet als humanitäre Organisation von britischen Bürgern, die Güter geschickt haben an griechische Bürger, die von der Seeblockade betroffen waren und eben keine Nahrungsmittel mehr hatten. Zu diesem Aspekt der humanitären Hilfe kam die klassische Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, damals aber eher noch Entwicklungshilfe genannt, die Oxfam dann auch bekannt gemacht hat, und die Einsicht aber letztlich, dass Entwicklung etwas ist, was die ganze Welt angeht und nicht nur die sogenannten Entwicklungsländer, und dass auch die Industrieländer sich entwickeln müssen und Gesellschaften und Regierungen hier einen großen Teil dazu beitragen, zu den Problemen der Entwicklung, hat uns dazu gebracht, eben auch viel stärker eine Kampagnenorganisation zu werden und eben auch hier viele Themen eher hier anzuschneiden. In meinem Vortrag möchte ich einige Fragen, die auch in dem Programmheft aufgeworfen wurden, zumindest streifen. Und ansonsten haben wir sicher auch die Möglichkeit, im Anschluss noch ein bisschen weiter zu diskutieren, denn das Feld ist, wie schon gesagt, riesig und kann hier nicht erschöpfend behandelt werden. Insofern eine kleine Auswahl. Ich werde erst was dazu sagen, was globale Ungleichheit eigentlich ist. Dann Sie noch mal stärker einbeziehen und auch noch mal fragen, sofern ich das bei dem Licht schaffe, den Blick auf Deutschland, deutsche Ungleichheit und eure Sicht darauf einzubeziehen. Anschließend noch mal die Kritik aufnehmen und die hoffentlich entkräften durch unsere Argumente und im letzten Schritt noch mal dazu kommen, wie wir Ungleichheit eigentlich begegnen können. Ich fange an mit globaler Ungleichheit und stelle euch drei Blicke darauf vor. Den von Oxfam, den der Weltbank und den von einigen Wissenschaftlern, unter anderem um die UN-Institution UNUWIDER. Oxfam ist in den letzten Jahren vor allem bekannt geworden mit einer Zahl. In dem Jahr 2016 war diese Zahl 8. 8 Männer, die gemeinsam mehr Vermögen besitzen, über mehr Vermögen verfügen als die ärmere Hälfte der Menschheit von 3,6 Milliarden ungefähr. Diese 8 würden in diesen Golfbuggy passen und besitzen zusammen ungefähr 420 Milliarden Dollar. 3,6 Milliarden Menschen besitzen gemeinsam 409 Milliarden Dollar. Die 409 Milliarden und das Diese ärmere Hälfte der Weltbevölkerung ist hier auf dieser unteren Grafik der große grüne Balken, den so viel oder so wenig von dem globalen Vermögen gehört. Und ganz rechts haben wir das reichste Prozent der Weltbevölkerung, dem eben über die Hälfte gehört. Und man sieht das dann auch, dass sozusagen dann auch noch den nächsten 10% oder den nächsten 9% viel mehr gehört, auch nochmal fast das ganze Vermögen, bis wir dann eben bei den nächsten 40% der Weltbevölkerung sind, denen eben auch nur ein kleiner Teil gehört. Warum machen wir diese Sicht auf Ungleichheit so stark? Ungleichheit kann man anhand von einer Reihe von Dimensionen anschauen. Wir haben uns entschieden, das mit dem Blick auf Vermögen zu machen, natürlich auch, weil das das zuspitzt, diese Zahl 8, aber auch, weil wir überzeugt sind, dass eben nicht nur Einkommen, sondern auch Vermögen eine Form der Spaltung sind und Einkommen sozusagen das tägliche, über die täglichen Möglichkeiten entscheidet, aber Vermögen auch gerade dadurch, dass es oftmals vererbt wird, über Lebenschancen auch auf eine ganz lange Sicht entscheidet. Die Daten erhebt Oxfam nicht selbst, das sage ich gleich am Anfang. Die Daten, da nutzen wir eine Erhebung von Credit Suisse. Das ist eine des Sozialismus völlig unverdächtige Schweizer Großbank, die das macht, um rauszufinden, wo wie viel Geld ist, damit sie Geld damit verdienen können, es zu verwalten und zu vermehren. Insofern das vielleicht schon mal vorab zu der Kritik an unseren Zahlen. Und die Forbes-Reichenliste, aus der bekommen wir die Zahlen dazu, wer gerade wie viel hat. Das sind alles Schätzungen. Mehr als Schätzungen gibt es über den Reichtum, vor allem der Reichsten nicht, weil sie den eben gerne verstecken. Nach der Analyse von Oxfam hat sich die globale Vermögensungleichheit massiv vertieft und ein extremes und nicht zu rechtfertigendes Ausmaß erreicht. Vor allem oder nicht nur, aber unter anderem wegen dem Fortbestand extremer Armut. Wie gesagt, Oxfam ist gegründet als humanitäre Organisation, als Entwicklungsorganisation und es ist die Beschäftigung mit Armut, die uns dazu gebracht hat, Reichtum in den Blick zu nehmen. Und aus unserer Sicht sollten wir nicht nur fragen, um wie viel können wir Armut reduzieren, die 1990 waren es 4 Milliarden und 2010 soll es nur die Hälfte sein, sondern die Frage ist doch eigentlich, wie viel extreme Armut müssen wir heute haben angesichts des Wohlstands, den wir jetzt schon haben? Und wir würden sagen, keine. Und deswegen diese drastische Zuspitzung, damit diese Nachricht auch ankommt. Die Weltbank hat eine etwas andere Sicht auf Ungleichheit, die auch ihre Berechtigung hat. Die schaut sich eben vor allem Einkommensungleichheit an. Und diese blaue Linie zeigt aus Sicht der Weltbank, dass die globale Einkommensungleichheit abgenommen hat. Globale Einkommensungleichheit, das kann man nochmal sagen, hat eigentlich zwei Komponenten. Diese gelben Balken sind die internationale Ungleichheit, also die Einkommensunterschiede zwischen Staaten. Und der rote Anteil ist die Ungleichheit innerhalb von Staaten. Das könnte man für Vermögen auch machen, das habe ich jetzt nicht da, aber eigentlich ist das beides eine wichtige Dimension. Und gerade, weil wir nicht in jeder Hinsicht eine geteilte Welt sind, sondern weil wir durch Fernsehen, durch globale Stars, Fernsehshows, die YouTuber, die auf der ganzen Welt zu sehen sind, wir Einblicke in Wohnzimmer in der ganzen Welt haben, wenn wir ans Internet angeschlossen sind, die uns eben ermöglichen, uns mit allen zu vergleichen. Und deswegen ist auch nicht nur Armut im nationalen Rahmen, sondern auch Armut im internationalen Rahmen wichtig. Die Weltbank sagt also, globale Ungleichheit hat abgenommen. Vor allem, weil die Ungleichheit zwischen Ländern abgenommen hat. Da wird die Ursache, da ist vor allem China, muss man sagen. China ist das Land, was auch maßgeblich für die Erreichung der MDGs verantwortlich ist, also die Reduktion von extremer Armut. Das war fast alleine China und zu einem kleineren Teil Indien. Die Nachricht der Weltbank, die eben sinkende Ungleichheit feststellt, ist immer noch, dass wir uns um globale Ungleichheit kümmern müssen. Das ist etwas, was mittlerweile auch bei der Weltbank und beim IWF, also war ja gerade letzte Woche die Ankündigung, Christine Lagarde, IWF-Chefin, liest Donald Trump die Leviten und sagt, auch die Reichen müssen stärker besteuert werden, Armut ist ein Problem, dessen wir uns annehmen müssen. Also das ist irgendwo auch schon angekommen. Aber sie sehen den Handlungsbedarf eher auf nationaler Ebene zu einem guten Teil, weil da eben auch Ungleichheit zugenommen hat. Demgegenüber gibt es eine dritte Sicht auf Ungleichheit, die ich Ihnen nochmal zeigen will. Und das ist die absolute globale Einkommensungleichheit hier wieder. Und das sind Leute eben aus rund an der UNU-Wider, die zeigen, dass die blaue Linie, die relative Einkommensungleichheit abgenommen hat, während die rote Linie die absolute Einkommensungleichheit zugenommen hat. Das klingt erstmal paradox und liegt daran, dass diese blaue Linie gesunken ist, weil Länder wie China viel stärker gewachsen sind als Länder wie die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig reicht aber ein kleines Wachstum in den USA, die eben schon ein Pro-Kopf-Einkommen von, sagen wir, 50.000 US-Dollar haben, reichen ja 1% Wachstum, um eben 5.000 Dollar mehr zu haben. In einem Land, ohne dass ich jetzt sagen könnte, dass Chinas Pro-Kopf-Einkommen bei 1.000 Dollar liegt, aber sagen wir mal, bei 1.000 Dollar brauche ich ja ein viel höheres prozentuales Wachstum, um das zu erreichen. Und deswegen, das sieht man hier unten nochmal, das Verhältnis von dem reichsten Land zum ärmsten Land, das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen, lag im Jahr 1900 ungefähr bei 1 zu 10. Heute liegt es ungefähr bei 1 zu 118. Also in dem reichsten Land ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen um das 118-fache höher und die Differenz betrug 30.000 Dollar im Jahr ungefähr. Und das ist doch eine ganz andere Sicht nochmal, die auch aufzeigt, dass wir die Unterschiede zwischen Ländern nicht unwichtig sind, sondern vielmehr vielleicht also eine andere zentrale Perspektive und ein anderes zentrales Wirkungsfeld für Politik, an dem wir arbeiten müssen, wenn wir globale Ungleichheit reduzieren wollen. Und besonders dieser Perspektive ist es auch wichtig, dass wir letztlich Einkommensungleichheit, also diese Weltbank-Sicht, tendenziell zu einer Entpolitisierung führt und sagt, die Länder, das eine Land entwickelt sich halt so und das andere Land entwickelt sich halt so und dann gucken wir am Ende, wie das alles so geworden ist. Und diese Perspektive sagt, das ist ein Verhältnis, es ist eine globale Wirtschaftsbeziehung und dass sich ein Land weniger schnell entwickelt, ein weniger schnelles Pro-Kopf-Einkommen hat, hat auch mit dem steigenden Pro-Kopf-Einkommen und mit dem riesigen Pro-Kopf-Einkommen von anderen Ländern zu tun. Und das ist eine Sicht, die wir darauf haben müssen. Und damit kommen ganz andere Prozesse in unseren Blick, auch als wenn wir eben nur schauen, wie hat sich China aus sich heraus entwickelt. Ich habe jetzt viel über Einkommen und Vermögen gesprochen und das sind wird meistens vertikale Ungleichheiten genannt, also so von denen, die ganz wenig haben, bis zu denen, die ganz viel haben. Innerhalb dieser Gruppen oder innerhalb dieser dieser vertikalen Ungleichheiten gibt es aber auch noch horizontale Ungleichheiten und das ist für uns eben noch ein weiterer wichtiger Punkt, dass wir nicht vernachlässigen dürfen, dass innerhalb der Ärmsten oftmals Frauen, marginalisierte Gruppen nochmal besonders schlecht gestellt sind, besonders wenig Zugang zu Arbeit haben, geringeres Einkommen haben, weniger Zugang zu Landrechten, weniger Vermögen haben. Also die 8 sind Männer, wenn man die Zahlen ein bisschen vergrößert, sind auch ein paar Frauen dabei, aber die Vermögenden sind nach wie vor Männer und deswegen eben auch das ist für uns eine ganz wichtige Perspektive, unter anderem, weil man weiß, dass in Ländern, wo es eine geringere Ungleichheit zwischen den Geschlechtern gibt in Einkommen, es auch insgesamt Länder sind, in denen es weniger Ungleichheit im Vertikalen gibt. Das waren jetzt schon so ein Schlaglicht vielleicht auf globale Ungleichheit. Und bevor ich noch was zu Ungleichheit in Deutschland sage, würde mich nochmal eure Wahrnehmung dazu interessieren. Und zwar habe ich 3-4 Grafiken gemacht dazu, wie das Vermögen verteilt sein könnte in Deutschland. Und ich würde gern einfach mal so abfragen, A, B, C nacheinander. Was denkt ihr denn, wie die Vermögensverteilung in Deutschland momentan aussieht? Wer denkt, dass sie aussieht wie A?
Okay, 5.
Und wer denkt, dass es eher aussieht wie B? Okay, C? Okay, D? Ja, erwartungsgemäß weniger Anhänger. Jetzt frage ich es nochmal anders. Wie sollte denn eurer Meinung nach Vermögen verteilt werden? Die Bilder sind dieselben. Ihr habt die Wahl. Wer ist für A? Okay. Wer ist für B? Wer ist für C? Und wer ist für D? Wow. Genau, ich hatte es nicht nochmal erklärt, ich habe aber hatte den Eindruck, ihr habt es verstanden, ne? Also bei dem, man sieht, dass die Reichsten beim ersten fast 80% haben und eben bei dem Bild D, die alle gleich viel haben. Hier ist die Auflösung. Das ist die tatsächliche Vermögensverteilung in Deutschland. Dafür gab es ungefähr 10, ich würde sagen, so vielleicht 15% der Leute, die das geschätzt haben. Und Bild C ist das, was sich ein Großteil der Deutschen in repräsentativen Befragungen wünscht als Vermögensverteilung in Deutschland. Aus diesem Jahr, 2017, Uni St. Gallen hat die Umfrage gemacht. Insofern, glaube ich, zeigt das doch mal, dass auch hier einiges zu tun ist. Es sind hier nicht 8, aber auch hier haben die Erben von Aldi, die Lidl-Besitzer oder die Quantz und Klattens, also die Erben von BMW. Die beiden Geschwister, die BMW-Geschwister, haben letztes Jahr alleine aus den Dividenden von BMW 1 Milliarde Euro eingenommen. Das wird im Kapitalertragssteuer 25% besteuert, nicht mit dem Einkommenssteuersatz. Also da sehen wir so eine Dimension von Ungleichheit in Deutschland. Die Einkommensungleichheit in Deutschland nach Steuern und Sozialleistungen ist im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Das ist hier das Bild links unten. Allerdings steigt die langsam, also auf einem niedrigen Niveau. Manche sagen auch, die ist gar nicht gestiegen. Ich halte es mit der Hans-Böckler-Stiftung, die sagt, es ist wiederum minimal gestiegen und der Trend ist eben eindeutig seit den 90ern tendenziell eine steigende Einkommensungleichheit nach Steuern und Sozialtransfers auch in Deutschland. In der Summe hat Ungleichheit in sehr vielen Ländern und eben auf globaler Ebene zugenommen, absolut und zum Teil auch relativ. Und deswegen arbeiten wir dazu, deswegen versuchen wir diesem Thema eine große Bühne zu bereiten und wir bekommen aber auch Kritik. Ich sag mal Kritik an den Ungleichheitskritikern. Bekommen wir, die bekommen aber auch andere Institutionen, unter anderem die Böckler-Stiftung, die ich eben genannt habe, macht einen sehr guten Bericht, den Verteilungsmonitor, WSI-Verteilungsmonitor geben die heraus, wo sie sich eben mit Ungleichheit in Deutschland auseinandersetzen und bekommen da ganz ähnliche Reaktionen. Vielleicht nicht so sehr die erste. Die erste, zu der sage ich auch jetzt am meisten, die anderen werde ich im Folgenden nochmal aufgreifen. Die erste Reaktion, die wir ganz oft bekommen in der Süddeutschen, dem Handelsblatt, der FAZ, sage ich mal, auf unseren Davos-Bericht, der immer im Januar rauskommt, war, dass das irgendwie nicht stimmt und dass das mit den 8 zu den 3,6 Milliarden, das kann ja wohl nicht exakt sein und irgendwie wären wir da ungenau und haben da Daten, die überhaupt nicht zusammenpassen, aufeinander bezogen. Dazu ist meine Antwort, wir arbeiten mit den besten verfügbaren Daten. Alle Leute, die zu Ungleichheit und vor allem zu Vermögensungleichheit arbeiten, sagen, ist ein Riesenproblem. Mittlerweile, also die Daten, die ich euch gezeigt habe, sind normalerweise Haushaltserhebungen. Da ist das Problem, dass Reiche eben einen sehr kleinen Anteil aller Haushalte ausmachen. Noch dazu sagen sie meistens nicht, wie reich sie sind, was dazu führt, dass alle Zahlen, die ich euch gesagt habe, wahrscheinlich massive Untertreibungen der tatsächlichen Ungleichheit sind. Ja, sie sind ungenau, aber es sind eben die besten Zahlen, die wir im Moment haben. Piketty und andere haben das versucht über Steuerdaten und da zeigt sich auch schon, dass wenn man Steuerdaten mit einbezieht, das nochmal ganz deutlich nach oben geht. Dann haben wir Daten dazu, nochmal wie viel die Reichsten versuchen von ihrem Vermögen zu verstecken, um dadurch Steuern zu sparen. Das ist in einem Land wie Schweden, in dem es eigentlich weniger indem wir denken würden, dass das da nicht so verbreitet ist, selbst da versuchen die 30% ihres Vermögens zu verstecken. Also nach oben ist da noch total viel Luft, auch nach unten ist da viel Luft, weil wir auch von den Ärmsten nicht wissen, wie arm die sind, wie groß eine Verschuldung von einem indischen Bauer bei einem lokalen Moneylender zu uns gar nicht vorstellbaren Konditionen ist. Insofern point taken. Aber wie gesagt, es sind die besten Zahlen, die wir haben. Und sie sind eben von Credit Suisse und Forbes. Forbes und Credit Suisse bezieht die Daten von Forbes selbst mit ein. Insofern können man die auch aufeinander beziehen, etc. pp. Der zweite Punkt ist, dass wir dafür kritisiert werden, dass wir uns Vermögen angucken, eher als Einkommen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Leistung von Oxfam, das bin jetzt nicht so sehr ich, weil ich bin erst seit einem Jahr bei Oxfam, aber meine Kollegen, die das schon seit vielen Jahren machen, die das geschafft haben, Vermögensungleichheit da auch auf die Agenda zu bringen. Und dann aber diese Frage eben, ist nicht Armut eigentlich wichtiger als Ungleichheiten? Dazu sage ich gleich nochmal was. Und das andere sind dann nochmal einfach andere Interpretationen der Daten, würde ich sagen, weil es andere Vorstellungen, weltanschauliche Differenzen dazu gibt, ob Ungleichheit eigentlich notwendig ist für Wachstum oder für Innovationen. Und ein vierter Punkt, der ein bisschen neuer ist und den ich aber auch ernst nehme und den ich finde, den wir ernst nehmen müssen, ist, dass die Beschäftigung mit Ungleichheit die Narrative der Populisten stärkt, weil es eben auch so eine Erzählung von wir da unten und die da oben und wir können nichts machen stärkt und damit müssen wir uns auf jeden Fall auch beschäftigen und das nehme ich auch gleich nochmal auf. Ich habe den Vortrag genannt, Ungleichheit ein Kernproblem des 21. Jahrhunderts. Was meinen wir eigentlich damit? Ich würde hier 5 Gründe nennen, mit denen ich eben auch auf die Kritik reagieren will, warum es ein Kernproblem ist. Ungleichheit bedeutet einerseits den Fortbestand extremer Armut und ist eben aus diesem Grund wichtig. Sie schadet aber auch der Demokratie, sie zersetzt den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sie ist ökonomisch unsinnig und sie vertieft die ökologische Krise und hängt mit ihr auch eng zusammen letztlich. Zu dem ersten Punkt. Ich hatte das am Anfang letztlich auch schon mal erwähnt, dass unsere Beschäftigung mit Ungleichheit eigentlich aus unserer Beschäftigung mit Armut erwachsen ist. Und wir sehen, und das zeigen Weltbank und alle möglichen Studien, dass wir jetzt schon viel weiter sein könnten in der Überwindung absoluter oder extremer Armut. Und dass wir auch das Ziel der neuen, der Sustainable Development Goals gar nicht erreichen werden, wenn wir nicht auch Ungleichheit bekämpfen. Bei den MDGs war die Bekämpfung von Ungleichheit noch, also bei den Millennium Development Goals, bei der vorherigen Entwicklungsagenda, war Ungleichheit noch kein eigener Punkt. Jetzt ist Ungleichheit ein eigener Punkt, Ungleichheit innerhalb von Staaten zu reduzieren. Weil wir eben wissen, dass es nur über Wachstum gar nicht leistbar ist. Selbst wenn das Wachstum den Ärmeren zugutekommen würde, was in der Regel nicht der Fall war in den letzten Jahrzehnten. Und ich habe neulich einen Verweis auf einen Artikel gelesen, der das noch für die 1,25 $ Indikator ausgerechnet hatte, also von den 1,90 $ hatten wir diese Marke von 1,25 $ als absolute Armutsgrenze und der im Jahr 2010 berechnet hatte, also wenn wir nur über Wachstum Armut abschaffen wollten, vom Jahr 2010 aus gesehen, bräuchten wir 100 Jahre. Wenn wir es schaffen wollten, dass alle Menschen $5 am Tag haben, nur mit Wachstum, bräuchten wir 200 Jahre. Zugleich, wenn wir das alles nur über Wachstum machen wollten, müsste die Weltwirtschaft in dieser ganzen Wachstumslogik um das 175-fache anwachsen dessen, was wir jetzt haben. Wir wissen alle, wir haben keine 175 anderen Erden, auf die wir dieses Wachstum ausdehnen können. Und deswegen sagen wir, Umverteilung ist die einzige Chance, die wir haben. Und deswegen antworten wir auf unsere Kritiker, ja, die derzeitige Armut ist eine gewaltige Herausforderung und deswegen müssen wir Ungleichheit angehen. Und Umverteilung, also Ungleichheit ist das zentrale Maß im Moment und Umverteilung ist das Gebot der Stunde. Der zweite Punkt, den ich gemacht habe, ist, dass Ungleichheit auch undemokratisch ist. Und ich denke, dass letztlich Demokratien, der Fortbestand von Demokratien, die Möglichkeit, jedem und jeder Einzelnen Mitspracherechte über ihr eigenes Leben einzuräumen, ist ja eine weitere zentrale Herausforderung von Entwicklung neben materiellem Wohlstand und auch eins von den ganz zentralen Zielen von Oxfam. Aber Ungleichheit führt dazu, auch in Ländern wie in Deutschland, also dieser erste Punkt zum Beispiel ist auch für Deutschland gut belegt, dass Menschen mit geringerem Einkommen sich weniger beteiligen, ihre Anliegen in der Politik weniger gehört werden, öfter blockiert werden und das umgekehrt stimmt für die Bessergestellten. Also dass wir, das war eine Passage im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, die gestrichen wurde, ich glaube vom Kanzleramt, und wir aber auch da nochmal sehen, das ist nicht nur ein Phänomen in Indien, wo ich sage, wo das auch zum Teil nochmal anders ist, da gehen die Armen vor allem wählen und die Reichen nicht wählen, weil die Reichen haben andere Möglichkeiten, Politik zu beeinflussen und die Armen kriegen von irgendeinem, zum Teil zumindest von irgendeinem lokalen Strongman Geld dafür, dass sie wählen gehen und letztlich findet ganz viel von den Aushandlungen dann doch auf lokaler Ebene statt, wo aber oftmals nach wie vor die höherkastigen Männer das Sagen haben. Aber trotzdem nochmal, Ungleichheit ist eben deswegen ein Problem, weil es eine demokratische Schieflage, also keine reale Gleichheit der Stimmen hat, es auch wenig Bemühen ja zum Teil gibt von vielen Parteien, sich an Wählerinnen und Wähler zu wenden, die weniger Einkommen haben. Und gleichzeitig ist das ja auch kein neuer Gedanke. Also ich meine, das ist wirklich Marshall, der das in den 40ern eigentlich als Begründung auch für den, also nicht der US-amerikanische Marshall, sondern ein Brite, der das als Begründung letztlich für den Wohlfahrtsstaat auch herangezogen hat, dass die demokratischen Rechte oder politischen Rechte von materiellen, sozialen Rechten gestützt werden müssen. Gleichzeitig haben wir ein Problem mit abnehmender sozialer Mobilität, also dass zunehmend auch in Deutschland, wenn man in einem Haushalt mit weniger Einkommen geboren wird, man es wahrscheinlicher ist, dass man in dieser Einkommensgruppe bleibt und gleichzeitig Familien mit hohem Einkommen auch die Kinder oftmals noch hohe Einkommen haben und das ist jetzt noch gar nicht Erbe, das kommt ja nochmal dazu. Und genau dieser Zusammenhang zwischen materiellem, tatsächlicher materieller Not, aber auch dem Angst vom sozialen Abstieg und dem Gefühl, nicht repräsentiert zu werden, der eben sowohl zu Politikverdrossenheit als auch zur Wahl von Protestparteien führen kann. Und wo ich denke, das ist nochmal ein ganz starkes Argument, auch zu sagen, wir müssen den Populisten nicht nur rhetorisch begegnen, sondern auch ihren Argumenten die materielle Grundlage entziehen, dadurch, dass wir eben auch hier eine solidarischere Gesellschaft schaffen, Menschen mit Abstiegsängsten oder solche, die sich bereits abgehängt fühlen, ernst nehmen und ihnen hier eine Beteiligung am gesellschaftlichen Wohlstand und einen Platz in der Gesellschaft anbieten. Erstmal, also ich meine jetzt auf einer materiellen Ebene, ich meine damit nicht, dass ich Nazis einen großen Platz in der Gesellschaft anbieten will, sondern dass ich Menschen, die sich aufgrund ihres ökonomischen Status ausgegrenzt fühlen, eine Möglichkeit zur Beteiligung bieten möchte. Dann ein Argument, das ja, oder wo wir dann, wenn wir sagen, ja, ist ökonomisch unsinnig, dann grinsen auch viele, das verstehe ich auch. Aber ein Hauptargument für Ungleichheit war die letzten 30 Jahre, dass es Ungleichheit und Effizienz nicht zusammengehen würde und dass es vor allem Wachstum, dass Ungleichheit wachstumsschädlich sei. Und mittlerweile eben auch der bereits genannte IWF, also der Internationale Währungsfonds, schreibt, dass dauerhaft, also niedrige Ungleichheit mit dauerhaft mit höherem und nachhaltigem Wachstum in Verbindung gebracht wird und es keinen insgesamt nachteiligen Effekt von Ungleichheit zu geben scheint. Und andererseits eben der Preis für Ungleichheit auch ökonomisch sehr hoch ist, weil es heißt, dass viele Menschen eben weil sie die Ausbildung nicht bekommen, weil sie die Möglichkeiten zur Gründung von einem Unternehmen nicht bekommen, nicht die Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten einzusetzen und auszubauen und damit auch zum gesamtgesellschaftlichen Wohlstand, egal ob als GDP definiert oder anders, beizutragen. Ungleichheit ist aber auch noch sozusagen schädigt die Wirtschaft und unser Zusammenleben auch darüber, dass hohe Ungleichheit verbunden ist mit Phänomenen, die wir überwinden wollen. Kindersterblichkeit, Gewaltverbrechen, die Anzahl von Inhaftierungen. Also hier sieht man auf dem Schaubild, dass je niedriger die Ungleichheit ist, umso niedriger sind diese negativen gesellschaftlichen Phänomene und umso höher sind eben Phänomene wie hohe Lebenserwartung, gesellschaftliches Vertrauen, soziale Mobilität. Wilkinson und Pickett haben dazu vor Jahren ein sehr, sehr populäres Buch geschrieben, das hieß Gleichheit ist Glück im Deutschen. Das sind eigentlich Gesundheitsforscher, die eben herausgefunden haben, dass ein maßgeblicher Anteil von der über Gesundheit entscheidet, Ungleichheit ist. Also auch das Gefühl von einer sozialen Stellung. Sinkende Lebenserwartungen in den Vereinigten Staaten beispielsweise, trotz steigendes Pro-Kopf-Einkommen. Also wo man einfach sieht, es ist nicht nur Geld, was dazu führt, ob wir länger leben. Es sind nicht nur die medizinischen Möglichkeiten, sondern es ist auch, wie wir zusammenleben, und da hat Ungleichheit eben einen massiv schädigenden Effekt. Als letzter Grund noch für die, die noch nicht überzeugt sind, dass Ungleichheit tatsächlich ein Problem ist, ist ein Punkt, der auch hier schon angesprochen wurde, ist die ökologische Krise. Das Bild zeigt, welche Länder besonders betroffen sind und besonders vulnerabel sind für die Folgen des Klimawandels. Und man sieht hier sehr gut, dass vor allem die Länder betroffen sind, die zum großen Teil die am wenigsten dazu beigetragen haben, dass wir Klimawandel haben in der Form, wie ihn haben. Und zudem ist es so, dass ungleiche Gesellschaften eben exzessiver konsumieren, um Statusunterschiede sichtbar zu machen durch das dritte, dickere Auto und den größeren Fernseher etc. Und gleichere Gesellschaften das nicht brauchen, diesen Konsum, um zu zeigen, wer man ist und dass man nicht zu den Armen gehört, sondern zu den guten Reichen. Und wo wir eben auch hier vielleicht nochmal sehen, dass die Welt vielleicht finanziell getrennt ist und dass wir da ein Oben und Unten haben und dass aber das Klima sich nicht daran hält, wer die Verursacher von Treibhausgasen sind, die unsere Atmosphäre verändern und die Folgen eben in ganz anderen Teilen der Welt dann zu tragen kommen. Was tun? Wir wissen auf jeden Fall, so kann es nicht bleiben. Die Folgen von Ungleichheit sind massiv. Und ein Punkt, der uns bei Oxfam umtreibt, ist auch weiter darüber zu sprechen mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Weil wir sind gut in der Analyse. Und dann ist aber auch die Frage, was wollt ihr jetzt? Und ich hatte im Vorfeld mit Christian gesprochen und ein Buch, was mich in letzter Zeit sehr inspiriert hat, ist Donut Economics von Kate Raworth. Die war früher mal bei Oxfam. Ich habe jetzt leider kein Bild davon dabei, aber die hat eigentlich zwei Kreise gezeichnet, deswegen sieht das ein bisschen aus wie ein Donut oder ein Schwimmreifen oder so. Und innerhalb dieses Schwimmreifens, also der Schwimmreif selbst, ist das, was sie a just and safe place for humanity nennt. Also da werden sowohl menschliche Bedürfnisse und menschliche Rechte verwirklicht und gleichzeitig werden die planetarischen Grenzen gewahrt. Also die Realisierung von Menschenrechten und Erfüllung von Bedürfnissen einerseits und der Erhalt natürlicher Ressourcen andererseits. Und ich denke, dass etwas, womit wir uns auch weiter ja, noch weiter auseinandersetzen müssen, ist die Frage, wie können wir das erreichen? Also umverteilen, aber die Frage, wo fangen wir an und wie machen wir auch manches davon mehrheitsfähig, ist also der Besitz der Quellen von Reichtum muss letztlich genauso überdacht werden wie die Produktion von gesellschaftlichem Wohlstand. Und da sind wir letztlich auch noch am Anfang oder machen weiter mit der Debatte, auch mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, die auch im Laufe des Festivals zum Teil bei euch zu Gast sind. Auf der anderen Seite gibt es konkrete Ansatzpunkte, wo man was machen kann, würden wir sagen. Auf den drei Ebenen, die ich auch am Anfang genannt habe, also auf einerseits auf Ungleichheit in jedem Land. Dann gibt es nochmal so für die globale Ungleichheit besonders wichtige kleine Stellschräubchen, wo man das machen kann und eben diesen Bereich Konvergenz zwischen Staaten. Auf nationaler Ebene ist es so, dass wir das wissen und das gibt eben auch Länder, in denen Einkommensungleichheit vor allem reduziert wurde in den letzten Jahren, aber auch Vermögensungleichheit, man letztlich darüber reduzieren kann, dass man Steuern und Abgaben progressiv gestaltet, dass man investiert in qualitativ hochwertige soziale Dienste, Bildung, Gesundheit, soziale Sicherung und die allen frei zugänglich macht, dass man in existenzsichernde Löhne, also existenzsichernde Mindestlöhne schafft und auch sonst sicherstellt, dass die Leute, die eben arbeiten gehen und nicht nur Dividenden ausgezahlt bekommen, auch an den Wohlstandsgewinnen beteiligt werden. Sand ins Getriebe der globalen Ungleichheit, da gibt es 2, 3 Punkte. Und zwar das eine sind Steueroasen. Steueroasen haben einen massiv schädigenden Effekt auf alle Staaten. Staaten sind zur Finanzierung von sozialen Diensten eben angewiesen auf die Steuerzahlungen. Steueroasen verhindern das zu einem guten Teil. Es wird geschätzt, dass Entwicklungsländern mindestens 100 Milliarden Euro im Jahr an Steuereinnahmen entgehen, nur durch Unternehmen, die ihre Steuern verschieben. Das ist jetzt noch keine Einzelperson wie korrupte Potentaten oder so noch gar nicht eingerechnet, sondern das sind einfach die Apples und Starbucks und Ikeas dieser Welt, die, für die das ja zum Teil auch schon nachgewiesen ist, wo die EU-Kommission jetzt versucht, zum Beispiel Irland zu verklagen, dass sie doch bitte diese Steuern noch eintreiben. Deswegen weltweit wirksame Unternehmensbesteuerung durchsetzen. Und ich glaube, wo es eigentlich im Moment noch am meisten an Ideen fehlt, oder nicht an Ideen, sondern an, ja, letztlich auch an Debatten in politischen Kreisen, ist die Frage der Konvergenz zwischen Staaten. Also wie können wir eigentlich wirklich gerechte Handels- und Wirtschaftsbeziehungen schaffen, in denen ein fairerer und damit meine ich ein deutlich größerer Teil der Gewinne in Produktionsländern des globalen Südens verbleibt, wo vielleicht auch sowas wie Kompensation von Ländern im Süden für primär vom Norden verursachte Folgen des Klimawandels dazu gehört, aber vielleicht auch andere Formen der Umverteilung zwischen Staaten und Bürgern jenseits nationalstaatlicher Grenzen organisiert werden müssen. Was macht Oxfam konkret gegen Ungleichheit? Wie gesagt, wir sind eine Kampagnenorganisation und eine Organisation, die mit anderen zusammenarbeitet. Also wir machen einerseits, setzen wir uns ein für konkrete politische Veränderungen, haben aktuell gerade eine Kampagne gehabt zu Steuervermeidung von Konzernen stoppen, weil wir eben gesagt haben, das ist so eine Stellschraube, wo gerade auch die Bundesregierung aus unserer Sicht gefragt ist, was zu tun und auch die Möglichkeit hätte als eine sehr wichtige Stimme in so einem Prozess. Und dann haben wir aber auch, arbeiten wir im Bündnis mit anderen, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf internationaler Ebene, weil wir wissen, niemand kann das alleine ändern, sondern wenn, dann können wir auch gerade diese Debatte ändern, können wir nur gemeinsam mit Bündnispartnern, mit anderen Autoren, mit der Zivilgesellschaft. Und meine letzte Folie geht nochmal darum, was können wir alle tun. Auf der einen Seite geht es sicher auch um individuelle Entscheidungen wie Konsummuster hin zu fairem Handel, keine Plastikflaschen. Also gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die sowohl aus Klimasicht, aber natürlich auch aus Ungleichheitssicht, also Kleider, die von der Fair Wear Foundation zertifiziert wurden oder so, aber auf der anderen Seite auch sowas wie selber Care-Arbeit, also Reproduktionsarbeit im eigenen Haushalt gerecht verteilen, ist ja auch ein Punkt, wo wir ansetzen können. Wir können aber auch Projekte von anderen Wirtschaften unterstützen in deren Arbeit. Und zentral ist aber auch aus unserer Sicht, dass wir es kollektiv machen müssen. Gewerkschaften sind, so tröge es einem manchmal erscheinen mag, eine ganz, ganz wichtige Institution in dem Zusammenhang, weil man genau sehen kann, dass der Anteil, den die Kapitalbezieher haben, also die Leute, die nicht arbeiten, sondern die eben über Dividenden etc. ihr Geld bekommen, deren Anteil an dem Volkseinkommen ist massiv gewachsen in dem Umfang, in dem der gewerkschaftliche Organisationsgrad abgenommen hat. Gewerkschaften sind einfach eine wahnsinnig wichtige Instanz, um sicherzustellen, dass Arbeitende am gesellschaftlichen Wohlstandsgewinn beteiligt werden. Gleichzeitig muss man auch in den Gewerkschaften immer wieder für eine internationale Perspektive werben und da darauf pochen, dass es eben nicht um den Standortwettbewerb geht, sondern wir mit anderen solidarisch sein müssen. Und letztlich, denke ich, muss es darum gehen, dass wir uns einerseits eben, ja, dass wir uns eben auch hier für eine solidarische Gesellschaft einsetzen und dadurch die Voraussetzung für solidarisches Handeln global schaffen. Bevor ich ganz fertig bin, auch noch ein Zitat von jemandem aus der globalen Allianz, oder der das immer wieder anbringt. The power of people is greater than the people in power. Vielen Dank. Das heißt so viel wie, die Macht der vielen ist größer als die der Mächtigen vielleicht. Aber es ist im Deutschen halt nicht ganz so schön, weil Power und People nicht das Gleiche ist. Aber es geht darum, dass die Macht der vielen größer ist als die der wenigen Mächtigen.
Ja, vielen Dank, Ellen Imke. Und ich, wenn du noch Kraft, wenn du noch Power hast, dann genau würde ich hier gerne Fragen annehmen, beziehungsweise genau das Publikum bitten, doch Fragen an dich zu stellen. Hier haben wir ein Mikrofon, das stellen wir hier jetzt auf. Ist das okay, wenn ihr das benutzt? Würde mich freuen. Das Kabel ist nicht lang genug. Bitte, genau.
Ja, danke schön. War sehr voll von Informationen, fand ich. Und ich hätte noch einen Eindruck, so die ersten, also viele der Statistiken waren mit der Nachricht verbunden, gibt es eine Ungleichheit in international Vermögen zwischen den verschiedenen Ländern, Kulturen, wie auch immer. Und das ist ja so ein Narrativ von, okay, materielles Vermögen, sagen wir mal, bei denen, wo viel Vermögen ist, ist zum Beispiel Deutschland dabei. Wo wenig Vermögen ist, denen geht es dann mal schlecht, so wie das praktisch auch zum Teil kommuniziert wurde, was ja auch oft stimmt. Aber in solchen eher vielleicht hier in der Grafik schlecht dargestellten Gegenden statistisch sind Länder wie Bhutan. Und was mir komplett so ein bisschen fehlt, ist das Thema, also Sie haben es angesprochen so ein bisschen, aber wie würden Sie das einordnen, dass Bhutan bei den Glücksstudien auch von der UN vor Deutschland rangiert? Und was ich eben wichtig finde, ist das Thema gutes Leben und Integration und Grundbedürfnis von Menschen, dass das ja eigentlich der Kern ist, von dem man ausgehen sollte und dass das vielleicht eine viel wichtigere Botschaft ist als dieses Vermögen, was eine sehr westliche Sicht ist und wo wir vielleicht auch anderen Kulturen unsere Sicht überstülpen mit dieser Message. Da wollte ich gerne mal Ihre Meinung zu hören.
Ich würde einfach noch eine Frage dazu nehmen und dann zwei auf einmal beantworten, damit ihr nicht so lange stehen müsst.
Okay, also vielen Dank, waren wieder neue Aspekte dazugekommen. Für mich, aber gleich nochmal auf die letzten zwei Folien Bezug nehmen, da stand auf der vorletzten was von existenzsichernden Löhnen als Beispiel, ja. Ja, das war schon wieder drüber. Okay.
Ja.
Und Beteiligung an Wohlstandsgewinn. Und auf der letzten haben Sie ja dann gebracht, dass man auch einfach was probieren muss, andere Wirtschaften ausprobieren, Experimente wagen. Gibt es denn Untersuchungen, Berechnungen, Durchspielen, wie sich ein bedingungsloses Grundeinkommen auswirken würde auf dieses Ungleichverhältnis, weil das ja zumindest eine Steuerschraube ist, wo man drehen kann. Das würde mich interessieren.
Ja. Okay. Vielleicht fange ich mit dem Grundeinkommen kurz an. Also ich glaube, dass es in der Tat, also ich hätte mir vor 10 Jahren überhaupt nicht träumen lassen, dass das bedingungslose Grundeinkommen doch irgendwie von manchen der reichsten 8 in den Mund genommen wird. Mark Zuckerberg gehört zu den Unterstützern, allerdings sehr fragwürdig. Also das ist immer das Problem, dass das dann oft gleichgesetzt wird mit, man kann ganz viele staatliche Sachen abschaffen und dann kriegen die Leute so ein bisschen was und sind dann so ruhiggestellt irgendwie auf so einer gewissen Ebene. Grundeinkommen ist was, wozu Oxfam jetzt noch keine Position hat, aber was wir eben auch mitdiskutieren werden, weil ich finde, dass die Grundeinkommensbefürworter, die progressiven Grundeinkommensbefürworter, sage ich mal, die sagen, dass das ein, also wenn wir eben ein existenzsicherndes Grundeinkommen hätten, das auch anerkennt, sowas wie gesellschaftliche Arbeit in Vereinen, Care-Arbeit, also oder Sorgearbeit, dass das ein Riesenschritt voraus wäre. Aber es gibt jetzt noch keine, weil ich kenne zumindest jetzt so Analysen, wie viel würde das dann genau kosten, nicht. Aber es ist eine Idee, dessen Zeit gekommen ist. Glaube ich auch gerade mit der Digitalisierung und den ganzen Befürchtungen, wie viele Jobs verlieren wir durch die Roboter. Und ich würde noch ergänzen, die weitere wichtige Frage da ist, wem gehören die Roboter? Nicht nur, wer bekommt das Grundeinkommen, sondern wer besitzt die Produktionsmittel. Und das finde ich, also das müssen wir dabei eben auch im Blick behalten, dass es nicht nur darum gehen darf, dass viele ja aus den Erträgen der Roboter irgendwie ein bisschen was kriegen, aber manche immer noch viel, viel mehr. Zu der westlichen Sicht und den Glücksstudien, ja, also ich glaube, etwas, was wir als Oxfam hoffentlich in den nächsten Jahren mehr versuchen werden, ist von dieser Vermögensdebatte dahin zu kommen, von dem wir finden, wo wir eigentlich hinwollen. Und wo wir eigentlich hinwollen, ist durchaus eine Perspektive auf Wirtschaften, Politik machen, als Gesellschaften zusammenleben, die sich nicht primär an materiellem Wohlstand in Form von Einkommen oder Vermögen darstellt. Und das ist, wie gesagt, eine Diskussion, die gerade läuft in der Degrowth-Bewegung, aber eben auch in vielen Organisationen, die eher im Bereich Entwicklung arbeiten. Und es ist total richtig, und vielleicht sollte ich auch das in meinem Vortrag noch deutlicher machen, aber es ist eher das, dass der Ausgangspunkt unserer Kritik ist, aber nicht das, wo wir bleiben wollen, kann ich dazu vielleicht sagen.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, der voller Zahlen und Evidenz war. Ich fand, Sie sind bei dem Aspekt der ökologischen Krise, sind Sie da recht mit recht vielen Allgemeinphrasen so drüber gegangen. Und da frage ich mich, gibt es da eigentlich eine klare Evidenz dafür, also dass mehr Gleichverteilung wirklich auch materiellen Konsum reduziert, beziehungsweise ökologischen Impact von Konsum reduziert? Weil in der Debatte sieht man ja häufig auch, gerade wenn es um Ressourcenbedürfnisse geht, dass zum Beispiel die wachsende Mittelschicht in China, also Menschen, die plötzlich teilhaben, halt so unglaublich viel konsumieren, was vorher nicht da war. Und da frage ich mich, ob es da halt harte Zahlen für gibt.
Ich muss passen mit den direkten Zahlen. Und das war auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich musste mal mit meinen Kollegen, die zu Klima primär arbeiten, also die Silos in der eigenen Organisation, nochmal überlegen, wie ich das auch in meinen Präsentationen besser darstellen kann oder auch von denen dann nochmal den Input bekomme. Ich glaube, China ist ja eine der ungleichsten Gesellschaften gleichzeitig geworden. Und deswegen weiß ich nicht, ob das letztlich ein gutes Beispiel wäre, weil es vielleicht, also die Beispiele, die dann gezeigt werden, ist eher Länder, die auf einem ähnlichen Einkommensniveau sind, aber sehr unterschiedliche Ungleichheit haben, also ein Land wie Dänemark und ein Land wie die Vereinigten Staaten. Und da hat man dann, also obwohl Dänemark da eben noch weniger Einkommen hat als die Vereinigten Staaten. Und da zeigt sich eben im Vergleich durchaus, dass es weniger von diesem Statuskonsum gibt. So, also ich habe es nicht genau als Zahl da, aber letztlich die Autos, die Anzahl der versiegelten Flächen, solche Sachen, ich muss es nochmal raussuchen, damit ich das dann auch parat habe, aber in der Richtung gibt es eben durchaus Forschung. Und aber nicht, ja, erstmal, wenn man von einem sehr niedrigen Niveau kommt, auch in Indien, die Leute, wenn die mehr Geld haben, dann konsumieren die erstmal mehr. Das ist total richtig und das ist auch eine von den Herausforderungen natürlich, die wir mit unserem Konsumniveau, also dadurch, dass wir ja auch Trendsetter sind irgendwo mit unserem Konsumniveau, und jetzt sagen wir, okay, ja, das können wir uns als Welt nicht leisten, wenn alle so viel konsumieren. Also das ist ein Punkt, wo wir eben auch noch überlegen müssen, wie das eigentlich in einer fairen Weise, in einer nicht neokolonialen Weise diskutiert werden kann. Weil irgendwie sagen wir ja, nicht jeder Chinese soll ein Recht auf ein Auto haben, weil das globale Klima total in die Krise stürzt und aber wir nehmen uns das Recht auf ein Auto. Also da sieht man auch wieder, dass es eine Debatte ist, die wir letztlich nicht auf eine nationale Ebene begrenzen können, sondern wo wir auch die globale Perspektive wieder mit einbeziehen müssen.
Ich habe eine ganz kurze Frage am Anfang. Dieser Mensch besitzt so viel wie sonst viele andere Menschen. Dieses Vermögen, ist das Privatvermögen oder gehört da auch Firmenvermögen dazu?
Da gehören auch Anteile an Firmen dazu.
Gut, weil das ist eigentlich genau der Punkt, weil das muss man halt mit betrachten. Ich kann nicht einfach sagen, ja, dieser Mensch ist jetzt böse, weil er so viel hat und ich enteigne ihn und verteile das, weil das würde ja bedeuten, dass, ich meine, diese Firma, die kann ja auch gute Dinge aufbauen, ja, die, keine Ahnung, irgendwas Ökologisches oder so. Jedenfalls, wenn ich das dann enteigne, dann nehme ich alle Maschinen weg und also in diesem Vermögen sind ja alle Maschinen mit drin und das Grundstück und Gebäude und so und ich glaube, das ist vielen noch nicht bewusst und die Frage ist, ist es wirklich so schlimm, was ist daran so schlimm, wenn quasi, ich meine, das sind Firmen und das sind viele Firmen und diese Firmen produzieren Dinge, die Gesellschaft braucht und klar, da ist ein Vermögen drin, was ist so schlimm?
Das ist eine total richtige Frage. Also erstens sind dann ja die Anteile an Aktien, die besitzen. Also es ist zum Beispiel Mark Zuckerbergs Anteile an Facebook sind Teil von den, oder Bill Gates Anteile an Microsoft, wo er immer noch 63 Milliarden war das Privatvermögen von Bill Gates 2016 und ein großer Teil davon waren Microsoft Aktien oder ein guter Teil davon. Das Problem, also einerseits geht es uns nicht darum zu sagen, diese 8 sind böse, sondern es sind Strukturen, die dazu führen, dass einige wenige diesen Reichtum auf sich vereinen und auch einige wenige Unternehmen eine derartige Monopolstellung erreichen, das ist ein Teil davon, und Teil von dieser Kette von dieser Aneignung ist eben oft Ausbeutung. Ich mache es an einem anderen Beispiel, zweitreichster Mann. Amancio Ortega, Besitzer von Inditex, das ist die Kette hinter Zara. Wir wissen, in der Textilindustrie arbeiten die mit am schlechtesten bezahlten Frauen. Zara vermeidet in der EU Steuern. Ungefähr 500 Millionen innerhalb von 3 Jahren in 3 europäischen Ländern. Gleichzeitig ist Amancio Ortega einer der reichsten Männer. Und da würde ich sagen, nicht Amancio Ortega ist böse, aber wir haben Strukturen geschaffen, die es einigen wenigen ermöglichen, mit einem riesigen Vermögen davon zu kommen, mit dem sie Stiftungen aufbauen, mit dem sie die globale Entwicklungsagenda bestimmen, anstatt der Vereinten Nationen. Wie im Falle von Bill Gates, ist super, dass er sich um Malaria und so kümmert. Aber ist Bill Gates der Richtige, um das zu machen? Und gleichzeitig sind es oft monopolartige Strukturen, die es verhindern, dass andere Softwarehersteller zum Beispiel letztlich auch so einen Platz haben, dass sowas wie Linux mehr Platz hat. Dass andere, also das ist der Punkt. Nicht Bill Gates ist böse, das ist nicht mein Punkt. Und es geht auch nicht darum, alle Unternehmen zu zerschlagen. Aber diese extreme Form von Reichtum ist weder ökonomisch sinnvoll, also Bill Gates braucht das Geld nicht. Der hat ja schon regelmäßig das in die Stiftung gegeben, weil er sagt, Microsoft braucht das nicht für Zukäufe oder irgendwas. Die besitzen ja schon alles eigentlich. Und das ist der Punkt. Also diese Form von extremer Reichtum ist wirklich auch auch ökonomisch nicht mehr nutzenmaximierend. Selbst wenn wir Nutzenmaximierung als unser Ziel haben, ist es nicht zielführend.
Ja, danke.
Ja, ich habe 3 Fragen, die miteinander alle zusammenhängen und auch sehr viel mit Ihrer zuletzt gegebenen Antwort zu tun haben. Sie hatten darauf hingewiesen, dass die Vermögensungleichgewichte auch zu Machtungleichgewichten führen, die wiederum dafür sorgen, dass die Vermögensungleichverteilung entsprechend weiter wächst. Also sprich, wenn dann natürlich die entsprechende Macht ist, dann werden auch die Steuergesetzgebung, werden die Eigentumsgesetzgebung und so weiter, bestimmt die Sozialgesetzgebung und so weiter, und wofür wird Geld ausgegeben und so weiter. Das bedeutet praktisch, Sie hatten in den letzten beiden Folien ein paar Forderungen aufgestellt, aber wenn, um diese Forderung durchzusetzen oder irgendwelche anderen sinnvollen Forderungen, müsste man ja an diese Machtungleichgewichte rangehen. Das bedeutet praktisch, es müsste ein Gegengewicht gegeben werden, entsprechend Ihrer Schlussbemerkung, die Macht der vielen ist stärker als die der Mächtigen, aber nur, wenn sie zusammenarbeiten. Das war sozusagen der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass ja im gegenwärtigen System eine entsprechende Wachstumslogik drin ist. Also es geht darum, dass Kapital sich immer weiter vermehren muss und praktisch dadurch die entsprechende Konzentration ist. Da wäre jetzt die Frage, ob es dann nicht so sein sollte, aus ökologischen Gründen, weil die Welt halt diese Wachstumlogik schon jetzt nicht mehr aus, also wir verbrauchen schon mehr als eine Erde pro Jahr, ob man das sozusagen nicht an diese Punkte rangehen müsste, also noch viel tiefer gehen müsste als Ihre Vorschläge. Und das ist in enger Verbindung zu meiner dritten Frage. Es gibt ja schon diverse Organisationen, von unten, die in dieser Richtung aktiv sind. Also beispielsweise dieses Netzwerk FIAN, Food First International Aktionsnetzwerk und oder hier die entsprechenden Protestbewegungen, die man beispielsweise bei Gipfeln und so weiter bemerkt, oder aber sonstige internationale Zusammenarbeit, die versucht, eine andere Wirtschaft aufzubauen. Ob das nicht auch ein wesentlicher Punkt wäre, weil Sie hatten nur Gewerkschaften und politische Bewegungen erwähnt, aber die ziemlich nah am gegenwärtigen System dran sind und es eigentlich viel wichtiger wäre, diese Bewegung zu stärken, die wirklich eine grundsätzliche Lösung wollen und nicht nur ein kleines bisschen an den Stellschrauben. Das wären meine 3 Fragen. Vielen Dank.
Ja, danke. Also beim letzten Punkt, auf jeden Fall. Vielleicht bin ich da noch zu sehr in der Systemlogik mit den Gewerkschaften, weil die Gewerkschaften natürlich in dem Bestehenden total wichtig sind, um zu garantieren, dass Arbeitende auch an dem Wohlstandsgewinn beteiligt werden. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie soll die Welt in Zukunft aussehen? Ja, es ist, also da gibt's Teil, also sind die Gewerkschaften zum Teil progressiv, aber zum Teil auch nicht der Hort des Fortschritts, wenn, sag ich mal. Obwohl ich in vielen Punkten sehr gut mit vielen Gewerkschaftern zusammenarbeite, deswegen finde ich das auch ein bisschen schwer zu sagen. Aber natürlich, also wir müssen auch, glaube ich, auch diese Frage von den Robotern führt uns ja auch dahin, dass wir von dem Arbeitsfetisch letztlich irgendwie weg müssen und also davon weg müssen. Wenn wir über sowas wie Grundeinkommen reden, dann reden wir ja auch darüber, dass Arbeit, also Erwerbsarbeit vielleicht nicht mehr so wichtig ist. Und das ist für Gewerkschaften natürlich total schwer, weil das ihre Machtbasis ist. So, und deswegen verstehe ich auch, dass die Gewerkschaften da ein Problem zum Teil mit der Grundeinkommensdebatte haben und würde aber sagen, den Transformationsprozess schaffen wir, glaube ich, nicht ohne die Gewerkschaften. Und deswegen müssen wir uns klar, FIAN und die mit den und die Degrowth-Bewegung, und wir müssen aber versuchen, die Gewerkschaften mitzunehmen, weil sie so wichtige Akteure sind in der Gesellschaft heute und ich glaube, irgendeine Art von Interessenvertretung von Arbeitenden auch in der Zukunft gebraucht wird und deswegen in Gewerkschaften gehen und aber auch dafür Veränderungen kämpfen vielleicht. Und deswegen habe also der Punkt mit der Wachstumslogik, ich fand das total super, wie du das auch am Anfang gesagt hast, mit dem, wie das Wachstum in uns ist und auch diese Idee von Degrowth in Action hier mit einem entschlackten Programm. Also auf jeden Fall müssen wir da weitergehen und ich glaube, diese Beschäftigung mit Ungleichheit ist eben ein Ansatzpunkt, eben dieses Aufzeigen, was also die Folgen von Ungleichheit führen vielleicht dazu, dass Leute in Frage stellen, ob dieses System, dieses Wirtschaftssystem uns das bieten kann, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube nicht, also wie ich es auch als Antwort auf eine der früheren Fragen schon gegeben hat, also das Ziel für uns oder von meiner Beschäftigung mit Ungleichheit ist nicht, es wir am Ende bei vielleicht bei dem Bildchen D sind, sondern dass wir auch darüber hinausgehend uns darauf verständigt haben, was wollen wir eigentlich erreichen damit, wie wir wirtschaften. Und ich glaube nicht, dass Wachstum und Vermögensbildung da im Zentrum stehen. Power of People, da vielleicht nochmal ausschenken, weil ich auch merke, alle wollen jetzt in die Pause und das verstehe ich gut. Ich denke, wir sollten lernen von anderen Bewegungen, die das auch geschafft haben. Also die Frauenbewegung, die Umweltbewegung. Also das sind ja alle noch nicht angekommen am Ende davon, aber die Abschaffung der Sklaverei. Also ich meine, das war vor ein paar Generationen nicht denkbar oder auf jeden Fall nicht Common Sense der Mächtigen. Und trotzdem ist es gelungen. Und wir müssen uns immer wieder angucken, wie andere Bewegungen das geschafft haben und eben auch da experimentieren und zusammenarbeiten mit allen, die ein Interesse daran haben, dass es anders organisiert wird. Und vielleicht noch als letzter Punkt zu dem Thema hier. Also es ist ja nicht nur, dass wir davon von der Armut anderer profitieren, sondern wir leiden auch davon, darunter, dass das globale 1% uns den Wohlstand von allen abschöpft. Und deswegen liegt darin auch, kann da, würde ich sagen, auch eine gemeinsame Erfahrung drin liegen und nicht nur eine teilende. Und darum, finde ich, muss es einer globalen Entwicklungs-NGO wie Oxfam gehen, dass letztlich auch diese Perspektiven zusammenzubringen und die mit lokalen Initiativen vor Ort zu verknüpfen, weil weder die globale NGO noch die lokale Bewegung wird es alleine reißen, sondern diese Verbindungen sind, glaube ich, das, weswegen ich hier bin und hoffe, dass man da auch weiter zusammenarbeiten kann. Danke.